Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge von Cobains Erben. Das ist eine besondere Folge diesmal, denn auch wenn ihr mittlerweile begriffen habt, dass der Jay und ich uns nicht wirklich gestritten haben, bin ich diesmal doch allein unterwegs und ich bin am vergangenen Dienstag nach Frankfurt gefahren, an einem heißen Maitag, und habe die Künstlerin und unsere Freundin Sarita D. besucht. Sarita hat ihr Atelier in dem Atelier Frankfurt. So heißt das. Das ist ein riesiges Haus in Frankfurt mit insgesamt 3 Flügeln, könnte man sagen. So ein großes U im Frankfurter Ostend. Und das ist randvoll bis unters Dach mit Ateliers der Band Jen Carelli, von dem ihr in unserem Cobains Erben Webmag auch Bilder sehen könnt. Der arbeitet da auch. Und da bin ich eben letzte Woche hingefahren mit einem Aufnahmegerät, ganz alleine. Und ich habe mich mit der Sarita in ihrem wunderschönen Atelier aufs Sofa gesetzt. Wir haben Weinschorle getrunken und uns unterhalten. Und was wir sprechen, worüber wir sprechen, das hört ihr in diesem, wie ich finde, wirklich richtig tollen Gespräch. Vorher, bevor es losgeht, würde ich euch gerne aber noch ein paar Dinge sagen, die wichtig sind. In der nächsten Woche bin ich lesend unterwegs. Und zwar bin ich am Mittwoch in Elstal in der Wustermark. Das ist westlich von Berlin. Ihr, die ihr dort lebt, ihr wisst es selbstverständlich. Und ich bin im Café Zwischenhalt und lese aus meinem Kurzgeschichtenband Huchting vor. Es wird losgehen um 19.30 Uhr, ihr könnt aber schon um 19 Uhr kommen. Ihr müsst keinen Eintritt bezahlen, aber es wird während der Lesung gesammelt, um eine Spende gebeten, damit ich nicht hungrig nach Hause fahren muss. Und dann ist es aber so, dass ich gar nicht nach Hause fahre, sondern erstmal noch weiter nach Erfurt fahre. Am Donnerstag werde ich dort nämlich in der Buchbar lesen. In der Buchbar mitten in der schönen Stadt Erfurt. Da geht es los um 19 Uhr. Und diese Veranstaltung kostet Eintritt, nämlich 10 Euro. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Tickets jetzt schon kaufen. Oder ihr könnt es an der Abendkasse tun, wie ihr wollt. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr irgendwie in der Nähe lebt, wenn ihr dorthin kommt und wir gemeinsam die Buchbar voll machen. Das wäre total schön. Und dann möchte ich euch gerne sagen, dass wieder neue, wunderschöne Beiträge im Cobains Erben Webmag erschienen sind. Und zwar stelle ich euch mal das ganz kurz vor. Der Marco Michalczyk, der hat ein altes Gedicht wiedergefunden in einem seiner Notizbücher. Und das veröffentlicht er in dem Beitrag Vom Fallen und schreibt dazu noch einige sehr interessante Gedanken. Das könnt ihr nachlesen in der Rubrik Literatur. Marco Michalczyk, Vom Fallen. Und wenn ihr ein bisschen weiter nach unten scrollt, dann kommt ihr zu der Rubrik Bildende Kunst. Und da veröffentlichen wir natürlich ein Kunstwerk von Sarita, die ihr ja gleich in diesem Gespräch auch hören werdet. Sarita veröffentlicht bei uns A Fine Shell Columella aus der Serie A Journey to Belonging. Es ist ein übermaltes Foto. Ich finde es sehr, sehr schön und ich bin sehr stolz, dass wir das hier im Cobains Erben Webmag veröffentlichen dürfen. Außerdem zeigen wir ein Bild von meiner Freundin Ute Trentmann aus Marburg. Es heißt PS.3 und die Eingeweihten unter uns wissen, das meint Psalm 3. Es ist nämlich auch aus der Reihe Klagepsalm. Es ist eine Mixed-Media-Arbeit auf Karton und es sieht wunderschön aus, finde ich. Vielen Dank, Ute, dass wir das zeigen dürfen. Und dann gibt es mal wieder eine Fotografie von der Judith Ziegenthaler, von der ich ein großer Fan bin, weil sie eine wirklich hervorragende Fotografin ist. Und man könnte fast sagen, das ist so ein bisschen die Sarita-D-Festwoche. Ich habe mich entschlossen, einfach mal dieses wirklich tolle Porträt von Sarita, das die Judith gemacht hat, zu veröffentlichen. Und dann gibt es mal wieder eine Musikempfehlung. Vielleicht kennt ihr den Musiker Nazim. Es ist ein ganz toller deutscher Songwriter, der lebt in Stuttgart und macht coole und sehr witzige und sehr hintergründige Musik und Texte. Und wir veröffentlichen hier oder präsentieren hier sein Musikvideo im Bioland. Das Lied Im Bioland kommt von dem Album Die Form verlieren, das ich mir übrigens auch gekauft habe und ich empfehle es euch ausdrücklich. Genau, das ist schon ein bisschen länger draußen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, aber es ist richtig coole Musik. Also schaut euch das mal an oder vielleicht kauft ihr auch sogar das Album von Nazim, das fände ich richtig gut. So, das waren alle Informationen, die ich gerne loswerden wollte, bevor es richtig losgeht mit dem Gespräch mit der Sarita. Ich würde sagen, viel Spaß und gute Unterhaltung. Sarita Dehi, Künstlerin in Frankfurt, im Atelier Frankfurt.
Genau.
Im Frankfurter Ostend. Und wir haben ja schon mal mit dir gesprochen, deshalb muss ich dich gar nicht so wahnsinnig viel vorstellen. Obwohl, es könnte sein, dass der eine oder andere, die andere dich noch nicht gehört hat.
Das könnte sein.
Deshalb müsstest du vielleicht doch kurz nochmal sagen, ganz kurz, ein paar Fakten über dich, wer du bist.
Ein paar Fakten?
Ja, so ein paar Dinge, die man über dich wissen
okay.
könnte. Sollte.
Am liebsten sage ich ja immer, ich bin Mensch. Das ist auf jeden Fall ein Fakt.
Schon mal gut.
Weltbürgerin.
Ja.
Gerne auf Weltwanderung. Ich liebe Begegnung. Ich genieße gerne.
Du bist weltweit ganz schön viel unterwegs, habe ich manchmal das Gefühl.
Ich bin sehr gerne unterwegs.
Du reist gerne.
Ne? Ich nenne mich gerne auch In-Betweenerin. Ich fühle mich irgendwie im Dazwischen zu Hause.
Ja.
Aha. Und auch in der Bewegung.
Du bist eine In-Betweenerin, das gefällt mir
In-Betweenerin,
gut. In-Betweenerin,
genau.
Ja, finde ich gut. Ja.
Das war mein erstes großes Arbeitsthema, glaube ich, künstlerisch. Muss überlegen, doch, tatsächlich, ja. Habe ich mich über 2 Jahre mit beschäftigt.
Das Dazwischensein.
Das Dazwischen, genau.
Okay, ja.
Ja, aber jetzt sind wir schon voll im Thema.
Ja, voll spannend. Ich frage gleich nachher weiter. Was muss man noch über dich wissen?
Eigentlich mag ich das immer nicht so gerne, dann diese ganzen beruflichen Fakten, aber weil es ja auch darum geht. Ich finde es aber auch schön, sonst, wenn ich Menschen treffe, sich einfach von Mensch zu begegnen und andere Facetten erstmal kennenzulernen.
Nicht aber die Tätigkeit, nicht das, was man
nicht
tut
die Tätigkeit.
Im Leben. Ne?
Ja, wobei ich liebe meine Tätigkeit und würde sagen, das ist mein Menschsein auch mit prägt. Genau, ich bin multidisziplinäre Künstlerin und Community-Builderin und arbeite also mit verschiedenen künstlerischen Medien, versuche, dass diese Medien miteinander verschmelzen in meiner Arbeit.
Ja.
Also zum Beispiel Malerei, Performance und Bewegung, Installation im Raum. Ich arbeite mit Essen künstlerisch,
ja.
Gehe also mit dem Akt des Essens oder dem ganzen Ritus, der so im gemeinsamen Essen steckt, mit Elementen rund ums Essen wie Tisch, Stühle, Besteck, Geschirr, künstlerisch um und verwende das als Material und mache noch ganz viele andere Sachen. Schreib kleine Texte auf der Schreibmaschine.
Du machst Videos?
Videos machen.
Video hast du noch nicht gesagt, ne?
Ja, stimmt.
Wir
Danke.
Das ist ja auch wichtig
Danke.
Für deine Arbeit. Ja, genau.
Sie sind ein Kenner.
Ja.
Genau, Videoarbeiten mache ich mittlerweile. Aha. Fotografie. Ich hatte sogar mal ein Fotolabor, habe analog selber entwickelt und so. Das habe ich leider eingestampft, aber ich arbeite immer noch gern auch mit Fotografie.
Ja.
Genau, kollaboriere sehr gerne mit anderen. Gerne mit Musikschaffenden. Mache so Live-Improvisationen, wo ich mit Performance und Malerei improvisiere und die Musikschaffenden meistens mit Klang und Musik.
Hm.
Manchmal tauschen wir auch die Rollen.
Ist das so, dass du das Instrument übernimmst? Und
weil so, also es kommt auf, haben wir auch schon ein bisschen gemacht zumindest. Oder dass ich auch Klänge erzeuge oder mit, ja. Aber ich kann kein Instrument wirklich gut spielen.
Aber das ist dann aber in dem Fall auch gar nicht das Wichtige, ne? Sondern dass die Töne einfach erzeugt werden in dem Prozess.
Ja, ich würde sagen, das Wichtige ist so dieses experimentelle, spielerische und das Miteinander in Resonanz gehen bei diesen, das ist ja spannend und schön, was da so an gegenseitigem Hin- und Herschwingen
genau.
passiert. Genau. Und dann mache ich noch mehr andere Sachen.
Ja.
Also ich liebe die Vielfalt, auch was künstlerische Medien angeht und ich mache weltweit Projekte, Kunstprojekte, wo Menschen sich über Kunst und gemeinsames Essen gegenseitig begegnen können, sich selbst begegnen können. Genau, und hoffentlich auch in einer Form bewegt und verändert werden.
Ja, was ja auch eine Form von Resonanz ist. Also das fällt ja auf, dass du sowohl die verschiedenen Formen und Disziplinen versuchst miteinander zu verbinden und da so eine Resonanz hin und her zu erzeugen, aber dass du dasselbe eben auch mit Menschen machst, dass du Menschen integrierst in deine Arbeiten und Leute zu Kollaborateuren machst sozusagen. Ne? Und auch da findet dann ja eine zwischenmenschliche Resonanz statt.
Mhm.
Also dieser verbindende Charakter ist für deine Arbeit irgendwie wichtig.
Ja, total. Ja. Also das würde ich sagen, das ist das zentrale Element oder das zentrale Motiv in meiner Arbeit. Das liebe ich auch so sehr an der Kunst. Mhm. Das für mich ist das Thema Begegnung. Also für mich entsteht Kunst immer aus Relation und Kunst schafft auch immer Relation. Also ohne Relation wird es keine Kunst geben und ich glaube, Kunst ist eine der hervorragendsten Begegnungsstifterinnen überhaupt.
Ha.
Genau, und das liebe ich sehr.
Ja.
Ja, genau. Und für mich ist es selbstverständlich, habe ich neulich mal gedacht, aber für andere glaube ich gar nicht so sehr, dass ich suche, danach zu verändern. Ich habe so ein, das hört sich ein bisschen kitschig an, aber ich
möchte. Du suchst danach zu verändern?
Zu verändern, ja.
Okay.
Und Kunst ist ja total transformativ vom, also ich glaube.
Davon bist du überzeugt, ne?
Ja, total.
Ja.
Aber ich habe auch, Arts and Social Transformation nennt sich das, was ich studiert habe.
Ja, genau.
Fancy Begriff, also Kunst und soziale Veränderungsprozesse durfte ich studieren.
Hm.
Und das ist irgendwie auch schon immer mein Herzschlag gewesen. Ich wollte schon immer Kunst machen, um was zu bewegen und irgendwie die Welt auch ein bisschen besser zu machen. ja, und das zieht sich, glaube ich, auch so durch, dass ich mir das wünsche, dass meine Kunst in irgendeiner Form zu einer positiven Gestaltung der Welt beiträgt.
Ich bewundere dich dafür manchmal ein bisschen. Du hast so einen festen Glauben daran, dass die Kunst transformativ wirksam sein kann.
Ja.
Und das sagst du auch, das schreibst du in deinen Instagram-Postings und keine Ahnung wo und sagst es in Interviews oder in Gesprächen wie diesem hier oder so. Und ich finde das einen total schönen Gedanken und trotzdem denke ich manchmal so, ja, stimmt das wirklich? Ist das so? Also du bist davon überzeugt. Ist es das, was du erlebst auch?
Ja, das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich.
Warum? Woher weißt du das?
Ich muss sagen, ich glaube, ich habe ein echtes Privileg, weil ich hatte ein ganz, ganz tolles Studienmilieu, in dem ich studiert habe. Hm. Also in unserem Studiengang gab es viel Freiraum und viel Vertrauen in den künstlerischen Prozess, würde ich mal sagen, was irgendwie auch ein Stück auf mich, glaube ich, übergesprungen ist.
Hm.
Und ich merke, dass das besonders ist scheinbar. Aber
du meinst diese feste Gewissheit sozusagen?
Dieses Vertrauen, das, ja.
Ja. Ist es in deinem Umfeld, in dem du arbeitest und lebst, auch jetzt nicht so weit verbreitet, dass jetzt Leute sagen, doch, ich glaube daran, die Na, Kunst doch. Verändert?
Unter Kunstschaffenden schon, glaube ich.
Schon.
Also ich meine,
okay.
Ich glaube, wer wirklich intensiv und aus Überzeugung Kunst macht, der weiß auch um die Kraft der Kunst.
Ja.
Bei allen, trotz aller Herausforderungen.
Ja.
Ne? Also
ja.
Die
ja, ich bin ja auch sehr intensiv kunstschaffend, aber ich bin mehr so ein Kunstagnostiker manchmal, habe ich das Gefühl.
Hm.
Also ich möchte der Kunst alles Mögliche zutrauen und manchmal gelingt mir das auch, dieses Vertrauen zu haben und in anderen Situationen geht so. Da habe ich das nicht so stark. So, da denke ich so, naja, ob man das jetzt hier macht oder nicht. Ob das jetzt irgendjemanden erreicht.
Ja gut, ob ich das jetzt über alle meine Arbeiten denke, das ist jetzt auch dahingestellt.
Okay.
Aber an sich
ja.
Hat Kunst ganz viel Kraft und ich empfinde das wirklich als Privileg, das erleben zu dürfen, so ein bisschen in meiner Projektarbeit, aber auch in meinen eigenen Prozessen. Ich habe selber auch, wie ja alle im Leben, auch nicht so schöne Erfahrungen gemacht und auch in meinem eigenen Prozess wirklich Traumata auch überwunden und durchwunden mittels der Kunst. Also irgendwie die Kunst ist für mich schon auch einer der wenigen wirklich freien und vorurteilsfreien Räume, wo ich immer hingehen kann wie eine Freundin, wo ich mich hineinwerfen kann und was mich früher oder später immer verändert. Und ich habe wirklich schwierige Sachen dadurch auch schon durchwunden und überwunden,
wo
meine Therapeuten erstaunt drüber waren.
Wirklich?
Ja, doch. Also scheinbar, die Kunst ist ja auch einfach unheimlich weise. Also Kunst ist ja auch der beste Ratgeber oder die beste Ratgeberin oder Therapeutin.
Ja.
Also ja, ich habe scheinbar sind viele Dinge intuitiv oder Schritte, die ich gegangen bin, intuitiv richtig und gut gewesen durch meine künstlerischen Prozesse.
Also, das heißt, die Transformation beginnt bei dir selbst, ne?
Ja, also ich glaube, ja. Irgendwo ist das ja auch immer verwoben, glaube ich, was wir selber erleben und selber leben und selber sind und was wir schaffen. Also es ist noch mehr, ich glaube, Kunst ist noch mehr als jetzt nur ein Spiegel meiner selbst. Das wäre ja schlimm, dann wäre es ja auch gar nicht so transformativ, glaube ich. Sondern da kommt immer noch so eine dritte Dimension dazu.
Das ist nicht so selbstverständlich, was du gerade gesagt hast. Also das ist eine starke Aussage.
Ja, sonst wäre es ja ein Produkt. Also das ist für mich auch der Unterschied zwischen Kunst und einem Produkt.
Ja.
Es ist nicht einfach nur das, was ich denke oder das, was ich fühle und was dann da zu Papier oder wie auch immer in Form kommt, sondern es passiert noch, an einem gewissen Punkt passiert was anderes. Da kommt noch eine dritte Dimension dazu und dann kriegt das, was da entsteht, ein Eigenleben, was anfängt, mir was zu sagen.
Ha.
Und das ist so der Moment, wo es für mich, Buber sagt das so, es wird Gestalt, die einem gegenübertritt.
Ja.
Und das ist ein ganz starkes Erleben für mich in meinem eigenen Schaffensprozess. Und das ist für mich auch, was Kunst zu Kunst macht, dass Kunst eine eigene Persönlichkeit oder eine eigene Gestalt hat, die in einer gewissen Form ab einem gewissen Punkt ja ein Eigenleben bekommt. Mhm. Ne? Und auch noch Jahre nach meinem Ableben viele Menschen bewegen, berühren, verändern kann.
Das heißt, zum Beispiel, wenn wir bei der bildenden Kunst bleiben, das ist mehr als Illustration. Da wird nicht nur einfach etwas illustriert.
Ja, also aus meiner Sicht schon. Ja.
Da verselbstständigt sich etwas im Prozess, im Entstehen der Arbeit sozusagen.
Mhm.
Ne? Ja, wow. Wie kann man das...
Voll der philosophische Salon hier jetzt.
Ja, aber du hast angefangen. Aber ich finde das gerade sehr spannend, deshalb hake ich da gerade nochmal nach. Ich könnte mir vorstellen, dass Kunstschaffende aller Sparten sagen, wow, das ist ja super interessant, würde ich auch gerne mal erleben. Glaubst du, dass es so weit verbreitet, dass sich die Kunst verselbstständigt, dass sie einen sozusagen mitnimmt? Was kann man dafür tun, dass das in der eigenen Arbeit passiert? Wie machst du das? Kannst du das verbalisieren? Kannst du das irgendwie in Worte fassen? Oder ist es für dich etwas Selbstverständliches, etwas, was eben einfach geschieht?
Ich würde eigentlich denken, dass jeder, der Kunst schafft, das kennt, dass dass so einen gewissen Punkt gibt, wo die Arbeit, die entsteht, ein Eigenleben bekommt und anfängt, zu einem zu sprechen. Also eigentlich letztendlich gibt die Arbeit ab einem gewissen Punkt mir vor, was ich damit zu tun habe.
Ah, interessant, ja.
Also sie wird so ein Gegenüber, ja, wirklich hat was Personelles, ja, was mir gegenübertritt.
Mhm.
Das mag ich so, diese Ebenbürtigkeit eben auch der Werke, die an denen ich mich irgendwie abarbeiten kann oder mit denen ich in Dialog gehe, eine Beziehung letztendlich auch baue.
Ist das immer nur leicht? Oder kann das auch manchmal, wo du lachst,
was ist manchmal auch schwer.
Ich weiß nicht, was willst du sagen? Also manchmal ist es auch harte Arbeit, oder?
Ja, ich würde sogar sagen, dass, also gut, das ist natürlich mein Erleben, andere, weiß nicht, ob andere, das ist dann interessant, ob die Betrachtenden das auch so erleben, aber ich empfinde oft die Arbeiten, die so richtig krisenhaft waren, wo ich so richtig an meine Grenzen gekommen bin und dann letztendlich diese Grenzen überwunden habe ab einem gewissen Punkt, die empfinde ich oft als besonders stark und besonders vielschichtig und tief. Die Arbeiten, die so, sag ich mal, so leicht dahin gehen, die finde ich oft gar nicht so interessant, aber das ist vielleicht auch meine Persönlichkeit. Aber ich denke oft, das ist wie im Leben auch in Beziehungen. Die Beziehungen zu Menschen, die richtig tiefe Krisen überdauert haben und in denen alles sein durfte, wo man sich so richtig aneinander abgearbeitet hat, das sind Beziehungen, auf die eine besondere Tiefe und eine besondere Bedeutung bekommen. Und so geht es mir mit meinen Arbeiten auch.
Okay, ja.
Es gibt sowohl als auch so auch das leichte, spielerische, lustvolle ist auch wichtig in der Kunst, aber ich finde besonders die vielschichtigen, tiefen Arbeiten interessant. Aber ich lerne auch zum Beispiel das Spielerische sehr zu schätzen.
Okay, du lernst es zu schätzen, ja, okay.
Ja, ja. Das ist zum Beispiel ein Learning von Anfang des Jahres, war ich in Kenia einen Monat und ich habe früher schon ganz oft eigentlich jeden Tag so ein bisschen in mein Skizzenbuch gezeichnet, gemalt, geschrieben und das habe ich da auch gemacht. Jeden Morgen habe ich mich auf die Hollywood-Schaukel, auf der ich schon als Kind gesessen habe, gesetzt und mir Zeit genommen, so kleine Aquarellmalereien zu machen und dann habe ich irgendwann gemerkt, das war so richtig, ich schreibe ja manchmal diese kleinen Texte auf der Schreibmaschine und dann habe ich glaube ich in meinem Tagebuch auch geschrieben, dass Playfulness is something to be taken serious. Also dass Spiel etwas ist, was man ernst nehmen sollte.
Ja.
Und über Spiel habe ich viel auch im letzten Jahr drüber nachgedacht und das lerne ich noch in meinem Prozess, das selber auch aktiv zu tun und auch zu zeigen. Ich habe früher eigentlich diese kleinen Zeichnungen, Malereien oder ich habe dir ja vorhin die Zeichnung aus meinem Skizzenbuch gezeigt.
Ja.
Da habe ich immer so In-Between-Sketches zu gesagt und für mich gab es früher so die echte Kunst.
Ja.
Das war für mich am Anfang Gemälde, die dann irgendwann fertig an der Wand gehangen haben und es gab diese In-Between- Spielereien, ganze Menge davon und die habe ich gar nicht so richtig ernst genommen und mittlerweile würde ich sagen, das ist ebenbürtig, also es sind ganz andere Prozesse, aber es ist genauso ein wichtiges kleines Werk, auch wenn es in so einem ganz anderen Modus entstanden ist. Genau.
Wenn man, du lädst ja Videos bei Instagram hoch zum Beispiel, die dich bei der Arbeit zeigen. Und du hast gesagt, diese Videos sind selbst auch schon wieder Werke eigentlich. Es sind nicht nur die Dokumentationen des Prozesses, sondern das Video selbst ist auch ein Kunstwerk. Ist das richtig? Sage ich das richtig?
Ja, manche, oder? Also nicht alle.
Nicht alle? Okay.
Genau, aber ich habe in manchen Prozessen, also in meinen Prozessen verschmelzen, würde ich sagen, unterschiedliche künstlerische Medien. Also zum Beispiel großformatige Malerei, Performance und Bewegung, nehme ich auf Video auf, den ganzen Prozess und daraus schneide ich dann Arbeiten, Zeichnungen, Schreiben manchmal. Genau, und aus manchen Arbeiten schneide ich solche Zusammenschnitte und die sind dann für mich eigene Videoarbeiten. Manche sind auch einfach nur Einblick in den Prozess.
Um zu zeigen, was passiert.
Genau.
Aber wenn man dir dabei zuschaut, wirkt das schon auch spielerisch, finde ich.
Auch, ja.
Eigentlich schon, oder?
Nicht nur.
Okay, also was ich sehe ist, du liegst auf einer Leinwand zum Beispiel. Du bewegst dich auf der Leinwand, du zeichnest Umrisse um dich selbst, um deinen Körper und deine Bewegungen, die du da vollführst, hinterlassen Spuren, ne? Weil du eben ein Werkzeug in der Hand hast, einen Stift oder Kohle oder ich weiß nicht, was du dafür benutzt, um diese Spuren zu hinterlassen.
Unterschiedlich, also oft Kohle, aber.
Ja. Und dadurch hinterlassen deine Bewegung, also Spuren auf der Leinwand. Und ich hätte jetzt gedacht, das wirkt auf mich auch spielerisch, wenn du das so machst. Das würdest du aber nicht unbedingt als Spiel oder als spielerisch bezeichnen.
Also nicht nur, Spiel ist, glaube ich, immer auch ein Element in der Kunst, also zumindest in meinem Prozess, dass quasi ein spielerischer Modus, gerade wenn man eher experimentell arbeitet, dass es auf jeden Fall ein Teil des Prozesses ist, aber ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Arbeiten, die sind eher melancholisch oder da bin ich tief bewegt, wenn ich das mache. Dann gibt es andere Arbeiten. Ich glaube, also einige Arbeiten, da war ich einfach ganz niedrig von meinem in meiner Kraft.
Ja.
So ist diese Serie, das ist jetzt nur eine kleine Arbeit aus dem Prozess, wo ich, Fragility-Serie habe ich die genannt, wo ich mit Bruch umgehe oder mit dem Thema Zerbruch und Wandel arbeite. So habe ich die begonnen, weil ich selber kaum Kraft hatte. Also ich habe mich mit Mühe und Not ins Atelier geschleppt und habe diese Serie begonnen, indem ich ein Bettlaken auf den Boden gelegt geguckt habe und mich daneben gelegt habe, neben die Leinwände und in ganz kleinen Schritten angefangen habe, dann zu malen, zu zeichnen. Genau, und in manchen dieser Arbeiten bin ich ja unterschiedlich emotional bewegt.
Ja, ja.
Nicht so sehr eigentlich in so einer spielerischen Leichtigkeit, sage ich mal.
Okay,
aber.
Ja. Warum ist es dir wichtig, dass du, also andere KünstlerInnen stellen sich eben vor die Leinwand, die hängt zum Beispiel in der Wand oder steht auf der Staffelei, man bewegt eben die Hand über die Leinwand, ne? Man steht davor. Normalerweise ist es so das klassische Malen oder Zeichnen auf Leinwand. Du setzt deinen ganzen Körper ein, um diese Spuren zu hinterlassen, die du dann ja auch malerisch weiter ausarbeitest, später in einem späteren Prozess. Warum ist dir das so wichtig, dass du diese Spuren sozusagen mit deinem ganzen Körper machst, hinterlässt?
Ja, das wusste ich am Anfang nicht, wie so oft in diesen Prozessen. Ich folge dem, was sich intuitiv richtig für mich anfühlt. Und diese Arbeitsweise habe ich angefangen, verstärkt zu beginnen, als ich vor 2 Jahren, glaube ich, war das, als ich hier in Frankfurt angekommen bin, mit einer Serie begonnen habe zum Thema feminine Energie oder Weiblichkeit, wo ich mich mit meiner eigenen Weiblichkeit, aber auch mit femininer Energie, würde ich es mal nennen, auseinandergesetzt habe. Mhm. Und da habe ich festgestellt in diesem Prozess, dass es unheimlich wichtig für mich war, mich mit dem Körper zu bewegen. Ich wusste nicht, warum am Anfang, als ich habe auch wirklich, also ich habe ja vorher auch schon solche Live-Paintings gemacht, wo quasi die Körperbewegung oder die Art und Weise der Bewegung zur Musik eben mit Musikschaffenden auch ein wichtiger Teil ist so von diesem Live, aber dass ich das so in so einem großen Umfang alleine in meinem Atelier gemacht habe, das habe ich eigentlich vorher nicht so exzessiv zumindest gemacht.
Okay.
Und da hatte ich aber das Gefühl, es ist wichtig und habe das über 2 Jahre oder mache ich jetzt immer noch gemacht und mich oft auch wirklich sehr, sehr lange frei im Raum bewegt, ohne überhaupt irgendeine Spur zu hinterlassen.
Ach, wirklich wahr?
Ja, wo man ja jetzt auch sagen könnte, okay, also manchmal denke ich ja selber auch schon, was machst du denn da eigentlich jetzt? Aber ich versuche dann nicht so viel zu denken, sondern einfach zu machen.
Ja.
Im Vertrauen darauf, dass die Kunst klüger ist als ich und das ist sie auch. Und ich habe festgestellt, dass das eine ganz andere Qualität hat, was dann auch zum Beispiel auf der Leinwand entsteht, dass sich die Atmosphäre verändert, aber auch, dass mein Körper wie ein Resonanzraum oder wie ein Instrument für Erkenntnis ist, eigentlich wie ein Forschungsinstrument so ein bisschen.
Mhm.
Und irgendwie da heraus ist auch ein anderes Verhältnis zu meinem Körper gewachsen und ein tiefes Vertrauen, dass durch das, was körperlich passiert, ich würde das so ein bisschen vielleicht sogar so somatische Arbeitsweise oder Somatic Painting nennen, kam mir mal in den Kopf, dass quasi diese eigene Intelligenz, die mein Körper hat und dieses Zusammenspiel von Körper und ästhetischer Wahrnehmung und Gestaltung und Spiel und all die Elemente irgendwie, dass das viel Weisheit in sich birgt, mehr als ich eigentlich nur losgelöst davon habe. Und das ist so ein Weg für mich geworden, vielleicht ästhetische Erkenntnis zu finden über dieses Zusammenspiel von meinem Körper als Resonanzraum und Instrument, der Bewegung, die ja auch Energie und Atmosphäre verändert. Ich habe mich irgendwie mehr auch noch mit Energien beschäftigt.
Mhm.
Und ja, dem, was dann letztendlich auch auf der Leinwand entsteht.
Ja.
Und mittlerweile ist es eben für mich so, dass die Körperbewegung, das, was performativ entsteht, auch im Entstehungsprozess, dass es eigentlich eine eigene Arbeit ist. Nicht nur eigentlich, sondern eine eigene Arbeit ist. Also wenn ich das dann als ein Video zusammenschneide oder wenn das jetzt eine Live-Performance ist, steht das schon auch für sich und ist eigentlich nicht zu trennen von dem finalen Gemälde zum Beispiel.
Wenn du dich so durch den Raum bewegst und keine Spuren auf der Leinwand hinterlässt, zeichnest du das auf Video auf? Oder kann das auch passieren, dass es noch nicht mal aufgezeichnet wird und das trotzdem als Entstehungsprozess zum Werk dazu gehört?
Also es gibt beides. Vieles ist aufgezeichnet, aber es gibt beides. Und es muss auch, glaube ich, diesen Teil des Ungesehenen geben. Ja, im Geheimen. Das ist wichtig, ja.
Und das ist einfach für dich auch. Oder das ist etwas, was du für dich selbst
für
machst?
Für mich oder also für die Kunst, ne?
Mhm. Ja.
Weil es verändert was.
Ja.
Auch wenn es nirgendwo festgehalten ist.
Das ist hochinteressant. Das ist schon auch ein
Glaubens. Das ist so wie Gestalten im Unsichtbaren, ja?
Ja,
würde
ja,
ich sagen.
Ja. Das muss man aber schon glauben, oder? Dass es wirklich passiert.
Ich glaube das zumindest.
Ja. Das ist ein starker Satz, aber das ist auch ein steiler Satz, finde ich. Also mir gefällt das. Aber
ja, aber alles wirkt ja irgendwie auch zusammen, ne? Mhm. Also ich denke, jede Bewegung, jeder Atemzug, es ist ja letztendlich auch was in die Welt kommt oder in der Welt ist,
ja,
und eine Form von Gestaltung. Ich mag diese ganzheitliche Sichtweise. Ich meine, meine Armbewegung, mein Atem verändert die Moleküle in meiner Umgebung. Mhm. Das bringt was in Bewegung.
Ja.
Das sind zwar kleinere Bewegungen oder kleinere Dinge, die dadurch geschehen, aber letztendlich ist es auch eine Form von Gestaltung. Ich
eindeutig
mag das ja sehr, so doch, ähnlich wie ja, Beuys auch dachte oder was Beuys gesagt hat, dass das quasi wir alle Gestalter sind an einem lebendigen Organismus.
Hm.
Das gefällt mir sehr.
Ich glaube, ich habe mich bisher noch gar nicht getraut, so weit zu denken. Ich hatte schon mal ähnliche Vorstellungen. Das fing an, als wir uns, der Jay und ich, uns in diesem anderen Podcast-Format, dessen Name hier nicht genannt sein soll, da haben wir uns mit Heino Falke unterhalten, und das ist ein Astrophysiker, der schwarze Löcher erforscht im Universum. Ein ganz spannendes Gespräch. Und der hat über eben Licht gesprochen, dass letztlich das alles von Licht durchdrungen ist, ne? Dass überall sozusagen ja, Licht in ganz unterschiedlichen Formen vorhanden ist. Und darüber habe ich dann auch nachgedacht, über die Möglichkeit eben in der molekularen Struktur, die uns umgibt, eben Dinge zu verändern. Dadurch, dass wir zum Beispiel sprechen, atmen, Musik machen, ne? Ein Ton, der entsteht, schickt ja auch Wellen, die dann eben auch in der molekularen Struktur Veränderungen erzeugen und so. Und das hat mich total fasziniert. Aber du gehst in deinem Denken, oder du, das ist vollkommen konsequent, das, was du sagst, dass dann eben auch deine künstlerische, sagen wir mal, tänzerische, performative Bewegung im Raum eine Form von Veränderung schafft, weil alles letztlich irgendwie zusammengehört.
Mhm.
Und du dann darauf Einfluss nimmst, ob nur gerade irgendein menschliches Bewusstsein das wahrnimmt oder nicht.
Ja, und ich würde sogar sagen, also ich bin kein Physiker,
ja,
aber ich würde sogar sagen, dass es einen Unterschied macht, ob es eine künstlerische Handlung ist oder nicht.
Ah.
Also wenn ich jetzt eine Handlung durchführe, sagen wir mal meine Handbewegung,
ja,
wenn es jetzt einfach nur die Handbewegung ist, weil ich sie sowieso mache, oder ich mache diese Bewegung als einen künstlerischen Akt, würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, dass der künstlerische Akt noch eine andere Energie in sich trägt und andere Dinge noch in Bewegung bringt, als die nicht künstlerische Handlung, die ja optisch vielleicht genau gleich aussehen kann.
Ja, würdest du sagen.
Das ist eine steile These, aber
es wird immer steiler.
Ja, aber ja. Ich weiß nicht, ja, genau, da könnte man jetzt, das ist echt super philosophischer Salon heute.
Nein, ich finde, ja, ist ja nicht schlimm.
Ja, ja.
Können wir das mal leisten, mal kommen Sie, ist auch in Ordnung.
Würde ich, genau, behaupten.
Ja.
Und wahrscheinlich können auch irgendwelche Wissenschaftler das nachweisen.
Das würde mich sehr interessieren. Auf
gibt
jeden
es
Fall.
Ja auch mit, wenn man Pflanzen mit Musik, klassischer Musik bespielt oder und so weiter, Moleküle, und dann untersucht man sie, was da alles für wundersame Dinge dann passieren.
Mhm. Das ist auf jeden Fall das Selbstverständnis, mit dem du arbeitest, aus dem heraus du deine Kunst betreibst, ne? Und nun hast du mir erzählt, dass du, oder vorhin hast du es auch gesagt, dass du Ach so, liebe Zuhörer, wenn ihr das übrigens das Auto hupen hört, wir sitzen in Frankfurt, es ist heiß, es ist ein heißer Maitag und wir haben die Fenster auf und arbeiten hier gerade hart für euch in der Hitze.
Prost.
Prost. Genau, trinken Weißweinschorle. Wenn ich manchmal das Wort Molekularstruktur nicht so richtig aussprechen kann, liegt das an der Weißweinschorle. Also, du hast vorhin gesagt, dass du eben auch versuchst, Resonanzen zu erzeugen. Und dass du, habe ich das richtig verstanden? Du
ich würde sagen, in Resonanz gehen, weniger als erzeugen.
Aha, aber, okay.
Also Resonanz ist ja was passieren kann. Hm. Gut, man kann es auch erzeugen wollen, aber wahrscheinlich würde ich eher sagen, in Resonanz gehen. Oder Räume zu schaffen, die ein Angebot bieten.
Würdest du da einen Unterschied machen? Warum, also welchen Unterschied siehst du da?
Ja, ich weiß so gar nicht, ob man, ja, das eine, vielleicht wegen dem Erzeugen, das eine hat sowas
Macherisches.
Ja, genau, so. Also das ist ja was.
Ah ja, okay, das verstehe ich.
Ja, wo ich mich ein Stück weit selber für entscheiden muss, also wenn es wirklich Resonanz ist, so in Resonanz gehen zu wollen auch. Ich kann mich dem ja auch verschließen oder es kommt natürlich auch auf das Level an, aber naja, genau.
Das passt total zu,
ja, aber es passt zu meiner Art und Weise.
Das passt total, nein, das
solche Kleinigkeiten, ja.
Auch wieder, das ist glaube ich ein wichtiges Detail, auf das du hinweist, weil das schon erschließt, wie du arbeitest. Also das heißt, weil du dich ja eben irgendwie doch auch, wenn ich das richtig verstehe, als Teil eines größeren Ganzen verstehst in deiner Arbeit?
Ja.
Weil du gesagt hast, du versuchst, die Dinge ganzheitlich zu sehen.
Mhm. Ja.
Auch zusammenhängend zu sehen.
Mhm.
Und wenn du dann sagst, ich gehe in Resonanz, bedeutet, dass du betrittst sozusagen einen Resonanzraum, der ohnehin schon da ist.
Mhm.
So.
Mhm.
Du schaffst den nicht extra, oder? Oder?
Doch, ich schaffe schon auch Resonanzräume. Oder
okay.
Ich würde sagen, ich schaffe Räume, die ein Angebot sind, ja.
Mhm.
In Resonanz zu gehen mit Elementen, die da sind oder mit anderen Personen oder genau. Aber es ist weniger ein Erzeugen. Es hat sowas, also es ist mir vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich will nicht sagen manipulativ, aber es ist also wenn es eine tiefe Resonanz ist, ist das, setzt es ja eine gewisse Freiwilligkeit voraus.
Mhm.
Und dazu muss ich mich ganz tief einlassen wollen.
Und das gilt auch für die Leute, die so zum Beispiel einlädst, mitzumachen, oder?
Genau, ich würde nicht so sehr sagen, dass ich eine, dass ich etwas erzeugen möchte, was dann jemand erfährt, sondern dass ich Angebote mache oder Räume öffne, in denen jeder Erfahrung machen kann, wenn er möchte.
Wollen wir mal über ein Beispiel reden? Denn du hast mir vorhin erzählt,
gerne,
was du hier in deinem Atelier-Studio, wollte ich gerade sagen, gemacht hast, letzten Herbst war das, glaube ich.
Mhm.
Erzähl mal, was das war.
Du meinst das Schwarz-Weiß-Lab,
ja,
richtig?
Ja, genau.
Ja, also ich habe im letzten Herbst das erste Mal in Frankfurt am Main Eventserie oder eine Arbeitsserie oder eine Serie von Happenings eigentlich ist passend gemacht, die Teil einer Auseinandersetzung mit Schwarz-Weiß-Dialog heißt das Projekt, mit Elementen von Familiengeschichte, Migrationsgeschichte, Zerbruch und Rassismus ist oder Antirassismus. Damit arbeite ich seit 2021 und ich habe daraus ein Projekt entwickelt, was Menschen an unterschiedlichen Orten in Deutschland einlädt, einander zu begegnen und einem zentralen Thema. Das zentrale Thema ist Belonging, also Zugehörigkeit, aber auch eine Auseinandersetzung mit Brokenness and Transformation, also mit Zerbruch und Wandel, weil ich glaube, das hängt zusammen. Ich glaube, Marco hat es mal so schön gesagt, mit dem du ja auch befreundet bist.
Hm.
Verletzte Menschen verletzen Menschen, ist, glaube ich, eine Zeile aus einem seiner Texte.
Okay.
Und das ist lange bei mir nachgeklungen. Ich arbeite ja mit zerbrochenem Porzellan seit schon vielen Jahren. Und das ist ein Material, was wiedergekommen ist in dieser Auseinandersetzung. ein künstlerisches Material, also diese zerbrochenen Porzellanstücke. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist für ein besseres Miteinander, wie wir mit unserem eigenen Zerbruch umgehen. Genau, das war jetzt weit ausgeholt, aber das, was ich hier gemacht habe im Atelier, war quasi auch so eine Einladung, Kunst mal anders zu erleben und Menschen anders zu begegnen.
Ja.
An einer langen Tafel, also mein Atelier hatte so eine längliche Form, die perfekt ist für eins meiner Herzenselemente. Das ist eine lange Tafel, ein langer Esstisch, wo für alle Platz ist.
Ja.
Das ist eigentlich auch so meine Spezialität oder Expertise geworden, in meinem Studium viele Menschen an einem Esstisch zusammenzubringen und der Esstisch als Raum der Begegnung.
Und da kamen auch Leute.
Da kamen auch Leute.
Und du hast die gar nicht alle persönlich gekannt, die da gekommen sind, oder?
Nee, nicht alle. Nee.
Ja.
Und es war bewusst auch ein kleineres Experiment.
Mhm.
Genau, und wir haben dann so über den Abend verteilt verschiedene Dinge gemacht am Tisch, also gemeinsam gegessen. Wir haben über heile Weltessen gesprochen und heile Weltessen gegessen. Den Begriff habe ich von dir aus dem letzten Interview.
Ja, ja.
Den verwende ich jetzt in meinem Projekt,
ja,
mit deiner Erlaubnis.
Danke, ja bitte.
Also so, ja, über Essen, also Essen geschmeckt und Essen erkundet. Da, was, wenn man es isst, was einem so das Gefühl gibt, dass die Welt in Ordnung ist. Wir alle haben ja so ein Essen, was also unser Comfort Food ist, meistens aus der Kindheit oder wo wir positive Erinnerungen mit verknüpfen. Und genau, das war so eine Mischung aus Auseinandersetzung mit heile Weltessen, aber auch mit dem Thema Bruch und Wandel. Und genau, wir haben halt künstlerisch mit Bruchstücken gearbeitet, interaktiv gearbeitet. Jetzt habe ich mir das Wasser über den Fuß gegossen, ist auch schön. wird jetzt mehr Wein als Schorle. Genau, und das war sehr bewegend. War richtig berührend zu sehen, was entstanden ist und wie Menschen, die sich noch nie vorher gesehen hatten und aus eigentlich sehr unterschiedlichen Lebenswelten kommen, wahrscheinlich sonst auch nichts miteinander zu tun hätten, für einen Abend einen sehr intimen Raum miteinander geteilt haben und auch ein intimes Thema. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich einander begegnen, dass es immer was verändert. Dass echte Begegnung gerade mit Menschen, denen wir sonst nicht begegnen würden, auch immer was Neues öffnet und was nachhaltig verändert. Genau, das war so ein Beispiel vielleicht.
Haben die Menschen, die da waren, von sich erzählt? Haben die über eigene Erlebnisse erzählt oder war das gar nicht nötig für diese Aktion?
Nee, das also so, es ist ja kein Therapiekreis, sondern der Fokus liegt schon auf dem künstlerischen Prozess. Also da fließen natürlich solche Dinge ein, Fragen, Fragestellungen oder das, was es jetzt in einem zum Beispiel an Erinnerungen hervorruft, wenn man über Zerbruch nachdenkt.
Ja.
Kommt auch darauf an, wie sehr sich jemand schon damit beschäftigt hat. Das triggert auch manchmal natürlich Sachen, die nicht so schön sind.
Ja.
Genau, aber der Fokus liegt auf einem künstlerischen Gestalten damit, also zum Beispiel.
Kann es vorkommen, dass Menschen plötzlich emotional in eine Situation kommen, wo sie plötzlich eine ganz schwierige Erinnerung wieder haben, im Kopf haben und also, dass da wirklich große Gefühle sind, dass das, keine Ahnung, also, dass man da vielleicht ein bisschen helfen muss, ein bisschen trösten muss oder so, oder ist es eher nicht so
gewesen? Ja, das kommt schon auch vor.
Ja.
Ich habe ja angefangen auch mit dieser Arbeit in Prag vor 8 Jahren.
Ja.
Und da war das sehr intensiv, teilweise in einem Brennpunkt in Prag und da waren das intensive, da gab es aber auch Raum für Gespräch, da waren das sehr intensive Geschichten und teilweise
also es kann was auslösen, ne?
Kann was auslösen, aber ich glaube auch, wenn man an diesen Punkt kommt und wenn man dann ins Gestalten geht damit, dass es ein Stück weit auch immer schon was Heilsames hat, Denn ich gehe ja mit dem Zerbruch, den ich in mir trage oder den ich erlebt habe, gehe ich ja gestalterisch um.
Ja.
Und es hat was unheimlich Selbstermächtigendes und was unheimlich Heilsames, damit umzugehen.
Oh, das finde ich jetzt wirklich interessant, was du sagst. Also man nimmt den Schmerz vielleicht, den man wieder begegnet aus der Vergangenheit, man nimmt den als sozusagen als die Energie, die schöpferische Energie, um dann ins Gestalten zu gehen. So verstehe ich das.
Genau, ja, praktisch machst du das ja dann zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit so einem Porzellanbruchstück oder mit was du geschrieben hast oder wie auch immer. Also jegliche Form von künstlerischem Material.
Ja.
Ich verwende ja eben meistens diese Bruchstücke. Genau.
Genau, aber ich finde den Begriff der Selbstermächtigung sehr interessant.
Ja. Ja, es
das
ist
heißt,
ja
du
was.
Bist nicht mehr nur,
du bist nicht nur Opfer
genau,
da, von dem, was gestehen ist.
Oder Spielball deiner Gefühle. Oder
das ist ja das Kraftvolle in der Kunst.
Ja.
Du erlebst ja in der Kunst oder im Kreativsein, im kreativen Schaffen, dass du selber fähig bist zu gestalten.
Ja.
Und zwar mit allem, ja. Mit dem letzten Mist, der einem passiert ist, kann ich gestalterisch tätig werden.
Genau.
Und es kann was richtig. Wunderbares daraus entstehen.
Ja.
Ich glaube sogar, das ist eine Erkenntnis aus diesem Prozess, den ich selber durchlaufen habe oder teilweise auch noch, wo ich noch dran arbeite, diese Fragility-Serie, dass eine Zuwendung zum eigenen Zerbruch, also dass wir uns unserem eigenen Zerbruch zuwenden, dass es eine Voraussetzung ist für persönliche Blüte und Blüte auch miteinander. Also wenn wir das wagen, unseren eigenen Zerbruch anzuschauen und nicht nur anzuschauen, sondern auch zu zeigen vor anderen und damit umzugehen, dann ist das, glaube ich, eine wunderbare Möglichkeit, die uns zur Blüte bringen kann und eine Voraussetzung gar zur Blüte. Ich meine, in der Natur kann man sehen, dass aus dem Mist
ja.
Dünger wird für neues Leben.
Absolut,
so, ne?
Ja. Das
und
stimmt.
So
oder klar, also man kennt das Bild, dass ein Samenkorn erstmal zerbrechen muss, kaputt gehen muss, damit etwas Neues daraus wachsen kann. Das heißt, eigentlich geht der Zerbruch geht dem neuen Wachstum voraus, sozusagen. Ne? Und würdest du sagen, das betrifft nur die einzelne konkrete Person oder kann das auch auf das Umfeld der Person übergreifen, sozusagen? Das Neue, was dann entsteht, weißt du, diese Blüteprozesse. Man könnte ja sagen, ich arbeite künstlerisch damit, ich therapiere mich selbst sozusagen, ne?
Ach so.
Das hast du ja von dir selber auch beschrieben, dass dir das geholfen hat, gewisse Dinge durchzuarbeiten in deinem Leben, damit klarzukommen, darüber wegzugehen, daraus was Neues zu schaffen. Das betrifft dich konkret als Person, als Individuum. Glaubst du, dass du hast auch eben gesagt, für die Gesellschaft wäre das auch wichtig, dass das Neues aus Zerbruch, aus Bruchstücken herauswächst?
Mhm.
Das betrifft also auch Gemeinschaften, nicht nur Individuen.
Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich ist das ja auch. Ja, ich würde gar nicht sagen, also ich mache nicht Kunst als Therapie, das ist nicht das Haupt, also das ist was auch passiert, ja?
Ja.
Das, weil das für mich irgendwie, ist das untrennbar, das Erleben. Also bei mir ist das aber auch sehr eng verwoben. Mein wunderbarer Kollege hat neulich mal gesagt, du durchlebst deine Kunst. Also bei mir sind meine eigenen Prozesse mit meinen Arbeitsthemen eng verwoben, aber ich würde auch sagen, dass sehr oft die Themen, die sich in meinem künstlerischen Prozess abbilden, dass sie exemplarisch für unsere Zeit sind und die Zeiten, die kommen. Also ich finde oft, Kunst hat ja sowieso sowas Vorausschauendes und ich stelle das sehr oft fest, dass die Themen, die ich intuitiv wähle oder die sich so entwickeln, dass sie total, am Anfang denke ich, okay, das ist jetzt für dich gerade wichtig und dann nach einer gewissen Zeit stelle ich fest, das ist total essentiell für das, wo wir als Gesellschaft gerade stehen und so geht es mir auch mit dem Thema Bruch und Wandel, dass ich denke, das ist so essentiell für unsere Zeiten gerade, wo wir uns befinden und ich glaube, dass wir noch viel mehr Bruch erleben werden, sowohl sozial als auch wirtschaftlich. Und dass es eine der wichtigsten Kompetenzen sein wird, ja, für die Zeiten, die kommen.
Damit umzugehen.
Plus, dass dieses andere Thema, was ja damit auch verwoben ist, das Thema Belonging, also Zugehörigkeit, dass das essentiell werden wird, dass wir, also die Leitfrage in meinem Projekt ist es, wie es möglich ist, eine, also Räume oder eine Kultur der Zugehörigkeit zu schaffen. Also nicht nur Zugehörigkeit, die gesetzt ist, zu erleben, sondern ich glaube, Zugehörigkeit kann man auch kultivieren und dass eine bestimmte Form des Miteinanders auch diese Räume und dieses Erfahren von sich zugehörig fühlen schaffen kann.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch eins der ganz großen Themen ist schon und werden wird, wieder mehr zu einem gesunden Miteinander zu finden und eine Kultur des Miteinanders zu schaffen, die das ermöglicht, dass Menschen sich zugehörig fühlen.
Ja,
dass sie sein dürfen.
Ja, das leuchtet mir total ein. Ich glaube, das ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir uns zurzeit gegenübersehen. Und ich glaube, ich stimme dir zu, das wird noch auch stärker werden. Die Fragen werden noch drängender, noch größer werden. Das beginnt schon mit den Flüchtlingsströmen weltweit und der Frage, wo finden die Leute dann eigentlich ein neues Zuhause? Es sind ja so viele Leute auf der Flucht zurzeit wie, glaube ich, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Im Moment noch aktuell. Und durch die Klimaveränderung, dadurch, dass manche Lebensräume möglicherweise in absehbarer Zeit gar nicht mehr bewohnbar sein werden. Manche aufgrund von Hitze, manche aufgrund von Wasser oder so, werden sich also noch mehr Leute auf die Flucht begeben. Also werden noch mehr Leute eine neue Zugehörigkeit suchen eigentlich. So könnte man das eigentlich sagen. Das heißt, die gesellschaftliche Herausforderung der Zukunft ist, neue Räume der Zugehörigkeit zu schaffen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig spannungsvolles Thema, weil natürlich auch nicht alle Leute, die dann in neue Räume stoßen, sich unbedingt so verhalten, dass die da sind, sagen, super, dass ihr endlich da seid. Also das führt zu Spannung auch, ne? Wenn Leute auf Leute treffen.
Ja, wobei ich würde das gar nicht unbedingt auf diese Thematik von flüchtenden Menschen
münzen. Nicht nur, ich sage nur, das ist so ein Beispiel, wo das stattfindet, glaube ich.
Also ich würde mal behaupten, selbst wenn das überhaupt gar kein Thema wäre, dass es uns mangelt, an Menschen, die wir ja zum Beispiel schon lange in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern leben. Es gibt einen gewissen Mangel an Räumen, wo Menschen erleben, dass sie wirklich sein dürfen und dass sie einfach zugehörig sind. Es gibt eine totale Sehnsucht, irgendwie so ein zentraler Satz ist, we all long to belong. Es gibt eine Sehnsucht, glaube ich, in jedem irgendwie dazu zu gehören, das ist ja auch so ein Kleinkind-Thema schon. Aber ich erlebe, dass da schon ein krasser Wandel stattgefunden hat, dass es das gar nicht mehr so gibt, dass man so sich fallen lassen kann oder dass viele Menschen das nicht mehr so stark erleben.
Glaubst du,
das
war schon mal besser?
Es gibt immer mehr Bubbles und
ja?
Tja, weiß ich nicht, vielleicht. Ich denke schon, dass sich manche Sachen verstärkt und auch beschleunigt haben. Und das durch jetzt, aber das sind auch wieder andere Themen, dass manche Dynamiken sich auch noch verstärken durch Social Media und dieses ganze Hochglanzpolierte, womit wir so zugeschüttet werden heute. Und dass so Kompetenzen verloren gehen, so das Ungesehene oder Unschöne im Leben auch zu integrieren und zu bejahen. Und das ist so wichtig für Miteinander und für dieses sich zugehörig fühlen zu können. Das ist auch was mich in meinem Kunstschaffen antreibt, das ist jetzt so eine Seitennotiz, mehr Ganzheitlichkeit in der Kunst beizutragen. Da haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch drüber gesprochen. Also zum Beispiel so Themen, die man gerne ausklammert, Scham oder Angst zu integrieren, weil auch irgendwie in der Kunst ist so viel so Hochglanz poliert und ich versuche das selber ja. zu üben, in meinem eigenen Prozess auch Dinge zu teilen, wofür ich mich zum Beispiel schäme oder die mir schwerfallen oder mhm. die eher intim sind, ja. weil ich glaube, dass es Kraft hat, wenn wir solche Teile des Lebens miteinander teilen und dass es unheimlich viel Verbindendes hat. Hm. Dass es seine Kraft hat zu verbinden, wie kaum was anderes, wenn wir die Dinge wagen zu teilen, die wir vielleicht sonst nicht so wagen. Wie zum Beispiel Zerbruch.
Ja. Würdest du sagen, in der Kunstszene ist das nicht so, gibt es nicht so einen großen Mut, sich so verletzlich zu machen, Schwäche zuzugeben oder so? Wie nimmst du die Kunstwelt so wahr, die dich so umgibt?
Es kommt, glaube ich, darauf an, wo man hinguckt. Ja. Kunstschaffende an sich, ich glaube, von vielen ist es eine Stärke oder das ist, glaube ich, ein Großteil künstlerischer Arbeit, auch Vulnerabilität zuzulassen.
Das hätte ich gedacht, dass daraus auch Werke natürlich entstehen,
genau.
oder?
Genau, also sowohl als auch, würde ich sagen, es gibt auch, ich finde schon, heute gibt es echt ganz schön viele, weiß nicht, super coole, hochglanzpolierte Porsche Kunst. Mhm. Dann ist auch die Frage, was ist Kunst, was nicht, aber da will ich gar nicht auf den Zug jetzt aufspringen.
Nee, das lassen wir mal schön bleiben.
Ja, genau.
Okay, gut, nee, gehen wir da nicht weiter.
Not here to judge.
Okay, lass mir das. Hallo, hier ist Gofi. Ich wollte dich mal was fragen. Ich kümmere mich hier bei Kubenz Erben im Prinzip um alles. Das bedeutet, ich kümmere mich um die Webseite. Ich kümmere mich darum, dass die Folgen, die wir aufnehmen, geschnitten werden und hochgeladen werden. Ich schreibe die Texte dafür. Ich erstelle die Bilder dafür. Ich stelle auch den Kontakt her zu den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir sprechen. Verabrede die Termine. Ich kümmere mich um das Kubenz Erben Webmag und so weiter und so weiter. Also ich mache so diese ganzen Dinge und bei mir bleiben auch alle Kosten nicht. Ich bezahle die Dinge, die man halt bezahlen muss, ob das jetzt der Zoom-Kanal ist oder der Webspace, die Domain, das Equipment und so weiter und so fort. Das liegt alles bei mir. Ich mache das natürlich aus Begeisterung. Man wird ja nicht irgendwie aus lauter Langeweile Künstler, sondern ich bin Künstler geworden, weil ich das gerne mache. Aber ich mache das eben auch beruflich und muss tatsächlich auch wie andere Menschen von irgendwas leben. Und ich wollte dich gerne mal fragen, ob du dir vorstellen könntest, mich zu unterstützen in dieser Arbeit. Wenn dir Kubenz Erben gut tut, wenn du das gerne hörst, wenn du vielleicht sogar hin und wieder im Webmag unterwegs bist, dir die neuen Kunstwerke anschaust, neue Künstlerinnen und Künstler kennenlernst. Ja, wenn du so jemand bist, könntest du dir vorstellen, mir zu helfen, diese Arbeit weiterzutun? Du kannst es machen, indem du mir einfach über PayPal etwas zukommen lässt. Vielleicht richtest du sogar einen Dauerauftrag ein für über einen kleinen Betrag. Der muss überhaupt nicht groß sein. Das können 5 Euro sein, das können 2,50 Euro sein, 3 Euro, irgendwas in dieser Größenordnung. Oder wenn du ganz spendabel bist, gerne auch 10 Euro. Das ist ja kein Problem. Kannst du ja. Nach oben sind dir keine Grenzen gesetzt, ne? Oder aber du gehst zu meiner Steady-Seite. Das ist eine beständige Crowdfunding-Plattform, wo Content-Creator, wie wir jetzt neuerdings heißen, unterstützt werden und wo die Arbeit, die wir tun, eben ermöglicht wird. Steady heißt das. Du findest den Link auf unserer Webseite kubenzerben.de und da könntest du auch so eine monatliche Geschichte einrichten, wo du mir monatlich vielleicht einen Burger spendierst, ne? Oder eine Tasse Kaffee oder vielleicht sogar, wenn du ganz spendabel bist, mir eine gute Mahlzeit genehmigst. Das würde mich total freuen, weil es würde mir tatsächlich sehr konkret, sehr helfen und ich wäre dir ewig dankbar. Da kannst du aber mal sicher sein. Das war alles. Jetzt geht's weiter mit diesem schönen Gespräch. Wir müssen nicht lange drüber reden, aber mich interessiert eine Arbeit, die du vor kurzem in Amerika gemacht hast. Wir müssen gar mal die Feuerwehr vorbeilassen. So, jetzt ist sie weg. Irgendwo brennt's. Du bist neulich auf dem Kongress gewesen für Künstlerinnen und Künstler und du hast da eine Installation gezeigt, die hieß Conclave of Carriers, so hast du das Werk genannt.
Mhm.
Also die Konklave, Carriers, sind das die Träger? Die
Träger, genau. Es ist eine Geheimversammlung von Trägern.
Eine übersetzt. Geheimversammlung von Trägern.
Mhm.
Und das ist und das war auch eine Installation, die natürlich wieder darauf gesetzt hat, dass sich Menschen daran beteiligen.
Mhm.
Und die auch verändern dürfen. Ne? Die Installation hat sich durch die Interaktion der Leute damit auch verändert.
Genau, die war so konzipiert. Es war quasi eine interaktive Kunstinstallation.
Willst du mal kurz beschreiben, wie die ausgesehen hat, so diese Installation? Oder kann man das schlecht beschreiben?
Das muss man am besten sehen.
Okay, das ist gar nicht so wichtig.
Aber genau, also es war eine interaktive Kunstinstallation, die habe ich in North Carolina, da war ich zum ersten Mal in der City of Arts and Innovation nennt sich dieser Ort.
Wie heißt die?
City of Arts and Innovation.
Ach was.
Ja.
Das ist ja krass.
Bleibt jedem dahingestellt.
Wow.
Genau. Und die durfte ich da bei so einer Art Kunstversammlung, Kunstkonferenz umsetzen.
Mhm.
Und die habe ich so konzipiert, dass sie sich quasi durch die Interaktion der Besuchenden verwandelt über 3 Tage. Und die hat sich verwandelt in 3 Phasen. Die erste Phase hatte den Titel Rest, also Ruhe.
Ja.
Die zweite Phase den Titel Release. Und die dritte Phase den Titel Position. Genau, und die Teilnehmenden, die waren eingeladen, also in der ersten Phase, das kommt aus meiner eigenen Praxis auch, das Thema Ruhe, quasi erstmal bewusst anzukommen und zur Ruhe zu kommen. Ich hatte so eine kleine Kammer der Ruhe, Chamber of Rest, gebaut auch noch auf dem Areal, wo man die ganzen 3 Tage auch reingehen konnte. Und analog zu meinem eigenen Prozess konnte man sich da auf den Boden legen, auf eine Leinwand, die ich von hier mitgenommen hatte. Und ja, wirklich so in diesen Ruhemodus kommen. Und dann eine Linie auf der Leinwand hinterlassen, die so diese Ruheposition reflektiert. Und man konnte auch was schreiben. Also ich habe quasi auch Notizen zum Thema Ruhe gesammelt von den Teilnehmenden.
Mhm.
Und in dem Hauptauditorium war so die Grundstruktur meiner Installation schon aufgebaut aus ein Hexagon und 2 große Metallkreise,
ja,
die unterschiedlich beleuchtet waren und auch unterschiedlich angeordnet am Anfang.
Mhm.
Genau, und die hat sich dann durch die Interaktion verändert.
Okay.
Das ist vielleicht zu viel Content, das genau zu beschreiben, aber in der ersten Phase sah es anders aus, also
ja,
in Phase 2 am nächsten Tag. Und da haben dann die Teilnehmenden im Auditorium auch quasi was verändert direkt an der Konstruktion,
ja,
was dazugefügt, was wiederum die ganze Konstruktion, die war also quasi so konzipiert, dass durch die Interaktion auch die in Bewegung versetzt wurde. Das war wunderschön zu sehen.
Mhm.
Also die Teilnehmenden, die konnten an einer Stelle, jetzt erzähle ich es ja doch.
Ja, ist auch gut.
eine Sache aufschreiben, die sie gerne loslassen würden und eine Sache, die sie gerne, die sie sich wünschen.
Ja.
Und konnten Beutel mit Wasser befüllen,
mhm,
wo da noch was reingekommen ist. Und diese Beutel dann im dritten Schritt bewusst platzieren. Also die haben quasi diese
das
Beutel
ist das Position
gefüllt. Ja, genau, die haben diese Beutel,
aha,
gefüllt mit,
okay,
dem Wasser.
Ja.
Durch dieses Veranstaltungsgelände getragen und dann im dritten Schritt bewusst positioniert, also aufgehängt an der Installation.
Okay.
Und jeder einzelne Beutel von Wasser, der da aufgehängt wurde, hat zur Bewegung geführt, die gesamte Konstruktion in Bewegung versetzt hat. Und das war also wunderbar zu sehen. Das kann man auf den Fotos ja leider nicht so gut sehen.
Nee, das stimmt.
Aber ich
auf
teile
Fotos,
bald,
ja,
auch noch ein bisschen mehr,
okay,
Videomaterial,
ja,
wo man das auch sehen kann, wie quasi die ganze Konstruktion auch,
okay,
in Bewegung war.
Also liebe Zuhörerinnen, ihr könnt auf Saritas Instagram-Kanal könnt ihr Fotos sehen, auch einen kleinen Clip. Da wird getanzt, glaube ich auch. Da waren Tänzer, die um
Achso, genau, das war beim Opening, ja.
Beim Opening war das. Mhm. Da waren Tänzer, die um das herum getanzt haben, um die Installation. Und das ist interessant, das sieht man tatsächlich nicht, dass also alles in Bewegung kommt, wenn man eben sein Ballast, sag ich jetzt mal, sein Beutel.
Das war nicht nur, nee, das war nicht Ballast, das ist ja deine Interpretation.
Okay. Was hat man denn dann positioniert? Also
nüchtern betrachtet war es
ein Beutel mit Wasser.
Eine Menge an Wasser, genau.
Okay.
Aber quasi in diesem Wasser war sowohl, was man aufgeschrieben hat, was man gerne loslassen würde und was man sich wünscht. Also beides. Mhm. Aber es ist schon für mich ein Bild gewesen für das, was wir quasi in uns tragen.
Ja.
Und nee, nicht nur einseitig, sondern beides gehört zusammen.
Okay.
So eine bewusste Entscheidung, dass sich beides auch in diesem Wasser befindet, sowohl Release als auch, was man sich wünscht, zu empfangen.
Okay.
Denn das gehört zusammen. Genau wie mit dem Zerbruch, aus dem Mist und aus dem, was verdorben ist, entsteht der Dünger für das neue Leben in meinem Leben.
Oder in dem Moment, in dem man loslässt, entsteht neuer Raum, wo auch was Neues
wo man
stattfinden
was anfangen kann,
Neues entstehen kann.
Genau, also es ist beides wichtig und es ist beides integraler Teil des Ganzen. Ja. Und beides versetzt in Bewegung.
Ich dachte eben, genau, Bewegung, das war der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Das führt ein bisschen wieder zurück zu der Bewegung im Atelier, die Bewegung, die auch zu der Entstehung des Werkes dazugehört oder eigentlich auch integraler Bestandteil des Werkes ist. Die Bewegung, die im Großen und Ganzen auch wieder etwas in Bewegung bringt oder auch Veränderungen bringt und so.
Also ja, und da ist ja auch beides.
Ja.
Wenn du wüsstest, was ich für Momente bei der Arbeit habe.
Ja. Ja.
Und es ist ja wunderbar zu sehen, was da draus entstehen kann. Mhm. Und es muss auch nicht nur Schönes draus entstehen, also das darf auch nicht Schönes draus entstehen.
Darf es auch, ja.
Oh, und das übe ich auch, zu zeigen. Ja.
Obwohl viele deiner Werke, finde ich, wirklich sehr schön aussehen. Ist es schlecht, wenn ich das sage? Oder ich meine das ganz ehrlich. Also ich bin jetzt hier, wo ich in deinem Studio sitze, jetzt sage ich schon Studio, umgeben von den Werken. Und ich finde, dass sie eben auch wirklich sehr, sehr schön sind, oder? Ist doch okay, wenn man das sagt, oder?
Das
nicht?
Ist total okay. Das freut mich auch. Aber es gibt auch andere. Also es gibt auch Arbeiten, wo sich mein eigener Blick verändert. Ich habe ja zum Beispiel begonnen bei den Live-Paintings. Ich habe letztes Jahr ein Live-Painting in der Schweiz gemacht mit einem Künstler, Musiker, der auch gerne experimentell arbeitet. Und das war, glaube ich, das war vorletztes Jahr, glaube ich. Auf jeden Fall, das, was entstanden ist, das fand ich gar nicht schön.
Nee.
Aber da war auch so krasse Energie in dem Raum. Das war kurz nach Ausbruch, das ist schon 2 Jahre jetzt, weiß ich, des Ukraine-Kriegs.
Oh,
und da wurde kurz davor auch darüber gesprochen. Und man nimmt ja ich plane nie vorher aus, was dann entsteht. Ich entscheide mich für die Grundmaterialien und das, was entsteht, ist immer in Resonanz auch mit dem, was im Raum ist. Also auch, was die Menschen, die im Raum sind, an Energie so mitbringen. Boah, und dieser Raum war so voll von dieser Auseinandersetzung. Die Leute waren gerade angekommen und der Ausbruch des Krieges und so sah dann meine Arbeit auch aus. Und am Anfang habe ich wirklich damit gerungen. Und ich hatte mich aber davor entschieden, sozusagen als meine Kampfansage, dieser Stigmatisierung in der Kunst, die eben teilweise passiert, dass man bestimmte Themen ausklammert oder dass es so, dass man nur das zeigt, was irgendwie super ist. Hatte mich davor entschieden, ich möchte gerne zu mehr Ganzheitlichkeit beitragen in der Kunst und eben Dinge noch radikaler teilen, für die ich mich zum Beispiel schäme oder die ich nicht so schön finde. Und hatte da für mich einfach festgesetzt, okay, bei den Live-Paintings in Zukunft zeige ich die Arbeit immer nach dem Live-Painting und ich zeige sie genauso, wie sie entstanden ist. Vorher habe ich mir das immer offen gelassen. Ich gesagt, naja, die Leute fragen dann immer, ne, bleibt das so? Arbeitest du daran noch weiter?
Ja.
Wird das gezeigt und so? Und jetzt ist es gesetzt, dass die Arbeit immer gezeigt wird. und dass sie genauso bleiben darf, wie sie entstanden ist, auch wenn ich sie zum
auch
Beispiel
wenn sie selber gar nicht
schön
gefällt.
Finde.
Ja.
Genau, und das Bild habe ich genannt, da hat sich mein Blick drauf verändert, als ich es hier im Atelier dann geöffnet habe, dachte ich, irgendwie, ja, we will flourish anyway. Das ist irgendwie auch meine persönliche Kampf- und Hoffnungsansage diesen Krisenzeiten.
Cool.
Gegenüber.
Ja.
Und dazu muss man eben auch dem Hässlichen ins Auge gucken und das, ja.
Das erinnert mich gerade daran an eine Ausstellung, die ich in Hamburg gemacht habe. Ich habe so ein, dafür ein Postkartenmotiv von Marburg, das ich bei Obi gekauft habe, so auf Keilrahmen gezogen, habe ich dafür übermalt und verunstaltet. Und es ist wirklich kein schönes Bild. Und eine Besuchergruppe, da war ein Junge dabei, die haben das Bild angeguckt und der Junge hat gesagt, wenn ich das im Kunstunterricht machen würde, würde ich eine 6 kriegen. Und ein bisschen hat es mich schon getroffen, aber ich habe gedacht, ja stimmt, ich mag es auch nicht. Aber es ist, in der Aussage ist das Bild halt so, wie es sein muss. So, ne? Aber es wirkt weder künstlerisch erhaben noch in irgendeiner Weise schön. Es wirkt mehr, ja, also in dem konkreten Fall, das hat mit deiner Art zu arbeiten gar nichts zu tun, aber in dem konkreten Fall arbeite ich mich an der Kitschigkeit von der Stadt ab. Mhm. Und von diesem touristischen Blick auf die Stadt. Ne? Mhm. Ich lebe in der Stadt, ich habe in dieser Stadt meine Katastrophen, meine Lebenskatastrophen, meine schönen Momente erlebt und so weiter. Wenn ich mich durch die Stadt bewege, sehe ich diese ganzen Postkartenmotive überhaupt gar nicht mehr. Die interessieren mich überhaupt gar nicht. Ne? Und der touristische Blick sieht natürlich vor allen Dingen das Schloss auf dem Berg, die Lahn, bla bla und so weiter, die Fachwerkhäuser und so. Und ich habe das im Prinzip zerstört, ne? Mit dem Bild. Und man muss dann eben manchmal auch damit leben, dass Leute sagen, das finde ich aber nicht schön, was du da gemacht hast. So, das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Und dann sagst du halt, ja, aber das zeige ich trotzdem. Das ist jetzt der Pakt, den ich geschlossen habe.
Ja, man muss es ja auch nicht immer schön finden. Nee. Und ich würde sogar sagen, wir müssen diese Sechser sehen, ja?
Ja.
Die Dinge, die eine Sechs im Kunstunterricht gewesen wären, die müssen wir sehen. Das ist wichtig. Es ist auch wichtig für unsere Sehgewohnheiten.
Ja.
Und es ist wichtig für ein ganzheitliches Verständnis und mich tört das manchmal richtig ab, so diese, eine gewisse Gleichförmigkeit in der Kunst und so. Ich schließe meine eigenen Sachen ja da auch mit ein, ja. Ich habe so eine Sehnsucht danach, Kunst zu schaffen, die wirklich richtungsweisend ist und die wirklich was Neues öffnet und nicht nur ein Spiegelbild ihrer Zeit ist oder einen Zeitgeist wiedergibt oder aber Kunst kann das, ja. Kunst kann wirklich Neues, Richtungsweisendes öffnen und Kunst kann Blickwinkel eröffnen, die Gesellschaft verändern können. Das konnte sie schon immer. Aber irgendwo manchmal habe ich das Gefühl, wir haben das irgendwas verloren auf dem Weg. Und
das ist aber auch ein sehr hoher Anspruch, oder? Erschlägt dich das nicht manchmal irgendwie auch, wenn du das als Anspruch formulierst für deine Arbeit?
Ja, das ist so mein großes Sehnsuchtsziel.
Ja.
Also wie gesagt, ich bin, glaube ich, noch lange nicht da, aber nee, ich finde das gut. Also
ja.
Ich groß träumen und große Ziele haben ist wichtig. Dann arbeitet man in die richtige Richtung. Erschlagen würde ich nicht, eher motivieren, weiterzusuchen.
Okay, ja. Du siehst es als eine Herausforderung, die dich motiviert.
Meine Freundin in Israel hat auch mal gesagt, als ich in Israel war, da habe ich mein erstes langes Projekt gemacht. Der sagte immer, es war mein Schabbat-Freund, mit dem ich am Schabbat im Künstlercafé essen gegangen und spazieren und so. Und der sagte immer, mein Lieblingswort sei challenging.
Ja.
Aber Herausforderung finde ich gut.
Ja.
Das ruft ein, sich weiterzuentwickeln.
Aber du hast gesagt, dass Ruhe auch wichtig ist für deine Arbeit. Die erste Station bei Conclave of Carius ist Rest.
Mhm.
Und vorhin, als wir so ein bisschen Vorgespräch hatten, vor diesem Gespräch, was wir gerade aufnehmen, hast du gesagt, ja, das ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit.
Ja, Ruhe. Genau.
Kannst du das mal ein bisschen schildern? Wie muss ich mir das vorstellen? Also
das ist auch eins meiner größten Learnings aus meiner Israel-Zeit. Ich habe quasi im Abschluss meines Studiums oder kurz davor ein halbes Jahr in Israel gearbeitet und war da in Tel Aviv mitten in so einem super krassen, super schönen Stadtteil in Florentin, wo das Leben tobte auf der Straße. Und
Tel Aviv ist sowieso eine wahnsinnig laute Stadt, oder?
Eine wunderschöne.
Schön, aber laut auch, oder nicht?
Ich fand's gar
lebendig.
Nicht. Lebendig, aber ich fand es gar nicht so laut.
Nee. Ich hatte das Gefühl, die schläft nicht, die Stadt. Da ist immer irgendwas am Gehen. Egal. Okay, du warst in diesem Viertel.
Ich fand's fand's gut. Ja, und man konnte so richtig jeden Freitag am Schabbat merken, wie so diese ganze Stadt, ich war so direkt über dem, mein Zimmer war direkt auf dem Dach, wie die ganze Stadt so runterfährt.
Ach, krass.
Und dann für 24 Stunden wirklich so ein anderer Modus ist und dann wieder das Leben so Fahrt aufnimmt.
Ja.
Und da sagt man ja, everything starts with Shabbat, also alles beginnt mit Sabbat oder mit Ruhe. Sabbat ist ja eigentlich noch mehr als Ruhe. Und irgendwie hat mich das gepackt damals und ich dachte, ja krass, was, wenn Ruhe wirklich der Anfang von allem ist und nicht die Konsequenz eigentlich aus dem Arbeiten. Und
also wir Deutschen jetzt, ich spreche mal als Deutscher, wir würden sagen, kannst dich ausruhen, wenn du deine Arbeit erledigt hast.
Genau, so war das früher bei mir auch.
Ja.
Ja. Früher habe ich mir nur erlaubt zu ruhen, wenn ich ordentlich was geschafft hatte.
Ja.
Deswegen bin ich auch irgendwann ausgebrannt, aber das ist ein anderes Thema. Aber spielt da auch mit rein. Und genau, dann habe ich mich 2020, bevor der ganze Mist mit der Pandemie losging, habe ich mich entschieden, ich nehme mir immer so eine Zeit Anfang des Jahres, so eine Art Visionszeit, wo ich mir so ein Jahresthema auch selber setze und suche. Und in dem Jahr kam ein Gedanke vehement wieder, das war das Thema Sabbat oder Ruhe. Und dann dachte ich, das passt eigentlich gar nicht. Und so habe ich dann aber dafür entschieden, nach einigem Ringen, und habe mich ein Jahr lang mit dem Thema beschäftigt. Und das hat, ich habe mich auch selber vom Kunstschaffen als Arbeit entbunden in dem Jahr. Ich habe es mir nicht verboten, kreativ zu sein oder Kunst zu schaffen, aber nicht, um zu arbeiten. Und habe auch eine intensive Sabbatzeit von mehreren Monaten genommen. Genau, das auch verschiedene Experimente gemacht. Und ich muss sagen, das hat mein Kunstschaffen nachhaltig verändert und mich nachhaltig verändert. Es hat mir wirklich ein neues Fundament gegeben. Und ich stelle fest, dass meine Kunst jetzt anders ist als in der Zeit davor. Und habe das zum Teil meiner künstlerischen Alltagspraxis auch gemacht. Man kann das hier in meinem Atelier auch sehen. Hm. Ich versuche zum Beispiel immer, wenn ich ins Atelier komme, ich habe ja hier einen Teil, genau, das können ja die Hörenden jetzt nicht
sehen. Nee, musst du beschreiben. Ja.
Also wenn man in durch meine Atelier-Tür kommt, mein Atelier ist wie so ein länglicher Raum. Und auf der einen Seite ist eigentlich eher so der Ruheteil, da steht so ein kleines Rekamier und ein Tischchen mit meiner Schreibmaschine und was zum Tee kochen und so. Auf der anderen Seite ist eher so mein Aktivitätsraum, wo ich dann aktiv Kunst schaffe oder socialize, so wie mit Kofi gerade. Und ich versuche immer, wenn ich ins Atelier komme, nicht sofort an die Arbeit zu gehen, sondern mich erstmal auf das Rekamier zu legen in dem Ruheteil und in so einen Modus der Ruhe zu kommen. Und wenn es nur kurz einen Tee trinken ist oder nochmal in sich selber reinspüren oder meditieren oder was schreiben. Und irgendwann gehe ich auf die andere Seite und arbeite oder
fange an zu schaffen. Ist es variabel, wie lange das dauert, diese Ruhephase?
Ja, und manchmal, also mittlerweile verschmilzt es auch, habe ich ja dieses, mich zum Beispiel auf den Boden zu legen, es ist ja auch schon, ist auch eine gewisse Form der Ruheposition, die man da erstmal einnimmt und wo man in so einen anderen Modus kommt. Also ich würde schon sagen, mittlerweile ist es auch integraler Bestandteil meiner performativen Arbeit auf jeden Fall auch geworden, aber das hat vieles verändert. Und jetzt würde ich auch sagen, dass zu ruhen Teil der Arbeit eines Kunstschaffenden ist.
Ah, interessant.
Das ist eigentlich ja eine widersprüchliche Aussage.
Genau, kannst du das ein bisschen ausführen? Also
aber
wie?
Ich glaube eigentlich, dass nicht nur eigentlich, dass es einen Unterschied macht, wenn wir als Kunstschaffende auch Zeiten der Ruhe kultivieren, weil wir dann Kunst schaffen, die anders ist. Weil wir selber anders sind, zum Beispiel präsenter sind, reflektierter sind. Nicht nur so ein, nicht ein Kanal, der irgendwie schnell was reproduziert, was er von außen aufnimmt, sondern ich glaube, in diesem Raum der Ruhe entstehen noch andere Dinge, andere Themen. Es ist auch ein Raum, der Distanz schafft zum Geschehen der Welt. Und ich glaube, ein Stück weit ist das auch Aufgabe oder ein Teil der Aufgabe eines Kunstschaffenden, so eine gewisse Position der Distanz auch einzunehmen, um noch eine andere Sichtweise auf die Dinge bekommen zu können. Es kann natürlich auch sein, ist ja auch Teil von vielen. Mein Kollege ist zum Beispiel das Gegenteil. Also er greift das ganz brillant auf, das Thema Restlessness in unserer Gesellschaft, und es ist quasi ein wichtiger Teil seiner Arbeit. Es ist total spannend und wichtig. Genau, es gibt ja viele, die Dynamiken und Themen sichtbar machen durch ihre Arbeit, ja, total essentiell. Aber es braucht, glaube ich, eben auch diese Elemente von sich selbst zu distanzieren vom Geschehen der Welt, um anders sehen zu können und Stimme sein zu können durch das, was man schafft.
Würdest du das als kontemplativ bezeichnen, was du dann machst in der Kunst, oder wäre das
bei
so?
Mir schon, ja.
Bei dir schon?
Bei mir auch, ja, auf jeden Fall.
Okay, ja.
Manche sagen ja auch, es hat sowas Rituelles teilweise, oder?
Ja, ja.
Hat es schon durchaus auch. Ich mag das auch sehr.
Du magst es, also wäre jetzt nicht falsch, das zu sagen, also.
Nee. Aber nicht nur.
Nee, nicht nur, aber das eröffnet irgendwie auch nochmal einen weiteren Zugang zu deiner Kunst, wenn man das eben wirklich auch als eine Form von kontemplativer Kunst versteht.
Ja, oder was, hat auch was Spirituelles, was Rituelles, irgendwie was Priesterliches auch.
Mhm. Ja. Mhm. Da gibt es also Überschneidungen, sagen wir mal, so ins, in den spirituellen Bereich.
Auf jeden Fall. Mhm. Also Kunst ist auch für mich was Spirituelles.
Ja.
Es ist auf jeden Fall ein Raum, der über rein, wie sagt man, jetzt fehlt mir das Wort, aber der ein spiritueller Raum ist auf jeden Fall. Oder wo das Spirituelle, Atmosphärische eine Rolle spielt.
Mhm. Vielleicht abschließend, worauf bereitest du dich gerade vor? In welche Richtung gehen deine Gedanken gerade? Gibt es Projekte, die sich ankündigen?
Worauf bereite ich mich gerade vor? Ich bereite gerade noch nach meine beiden Reisezeiten. Also einmal war ich ja in Kenia und dann in den USA. Ich bin gerade in so einer Serie, wo ich quasi so den Reverb aus, also quasi so den Nachhall von aus New York verarbeite. Das hat mich echt gepackt, irgendwie die Energie dieser Stadt und die Selbstverständlichkeit und Kühnheit, Kunst zu machen. Das hat mich irgendwie total angefixt.
Oh, interessant.
Fand ich ganz, das hat mich so im Nachgang auch besonders gepackt. Hm. Genau, aber das bearbeite ich noch nach, diese beiden Zeiten. Die Kontraste auch, das ist ein unheimlich krasser Kontrast. Das eine Künstlerkollektiv, was ich in Nairobi besucht habe, die haben das quasi in einem der größten Slums in Nairobi angesiedelt. Das hat mich unheimlich beeindruckt. Das hat mich so beeindruckt, eigentlich wie lange nichts mehr. Die haben auf der Documenta auch mit ausgestellt. Das waren meine
Lieblingsarbeiten. Oh, dann habe ich die gesehen. Ja, dann,
Rajuku heißen
dann, die. Dann waren wir da in dem Pavillon.
Ja, ja, genau, viele Gedanken. Also das bearbeite ich so nach und ich arbeite, das ist auch mein Hauptthema in diesem Jahr, Hauptschwerpunkt und wird sich in den nächsten Jahren noch weiterziehen. Das ist sowieso ein Schwerpunkt, auch in meiner Arbeitsweise, so das Kollektive, Collective Abilities heißt mein Themenschwerpunkt und ich konzentriere mich gerade und auch in den nächsten Jahren darauf, kollektive und kollaborative und ko-kreative Prozesse in der Kunst auszuloten, also mit anderen Kunstschaffenden zusammen, weil ich glaube, dass es total großartig ist, was wir daraus, sage ich mal, in die Gesellschaft weitertragen können und was man daraus lernen kann, auch für ein Miteinander in der Gesellschaft und weil ich einfach Spaß dran habe, mit anderen zu kollaborieren.
Ja.
Genau, und da habe ich gerade eine begonnen, schon eine kleine Kollaboration, eine zweite kommt jetzt noch und ich arbeite an einem transkontinentalen Projekt auch, was dann Kunstschaffende auf verschiedenen Kontinenten miteinander verbinden soll. Das Geil. Ist aber noch nicht spruchreif eigentlich.
Das okay, dann haben wir das jetzt gar nicht gehört. Ich habe
darüber für, nachgedacht, ja. Dass ja,
okay.
Genau, ja, und steuere darauf hin auch noch mehr Arbeiten zu zeigen. Ich habe ja lange nicht solo ausgestellt. Ein paar Sachen sind ja jetzt an verschiedenen Stellen zu sehen, in den USA ja jetzt auch ein bisschen mehr. Und ich denke so langsam, dass ich darauf zusteuere, auch noch mehr von meinen Arbeiten, die entstanden sind, so in den letzten 2 Jahren zu zeigen. Aber die bekommen noch ein bisschen Zeit.
Okay, wir dürfen eine Arbeit von dir sehen im Kubanserben Webmac.
Ja.
Wie heißt das nochmal, das Bild?
Das heißt Columella oder A Fine Shell.
Ja.
Columella ist quasi der Zweittitel. Und das ist eine Arbeit, die ist entstanden in Kenia als Teil einer Auseinandersetzung mit dem Thema Belonging. A Journey to Belonging heißt die ganze Serie. Und in dieser Serie gehe ich an verschiedene Orte meiner Familiengeschichte. Ich war letztes Jahr in Indien, jetzt Anfang des Jahres in Kenia. Da habe ich auch Familiengeschichte, Kindheitserinnerung. Und ich spüre da künstlerisch dem Thema Zugehörigkeit nach. Und aus dieser Serie heraus, verwoben mit einem ganz neuen Thema, ist die Arbeit entstanden. Genau, es ist ein Screenshot aus einem performativen Experiment und eine digitale Überzeichnung.
Cool, ja. Weil das Kubanserben Webmac ist ja im Prinzip auch der Versuch, Kunstschaffende zusammenzuführen, eine gemeinsame Plattform zu schaffen, Sichtbarkeit wahrnehmen, also die wahrnehmbar zu machen. Also es ist im Prinzip auch dieser Kollektivgedanke, der mir persönlich eigentlich eher schwerfällt.
Ja?
Ich netzwerke zwar sehr viel.
Du machst das toll, finde ich.
Ja, danke. Aber ich arbeite eigentlich am liebsten alleine.
aber machst du es aber auch sehr überzeugt anders. Das glaube ich dir nicht.
Okay, also ich kann es wertschätzen, also die kreativen Prozesse selber, da bin ich oft froh, wenn ich alleine bin.
Mhm.
Wenn ich mich mit anderen in kreative Prozesse hineingebe, dann bin ich ziemlich all in irgendwie, dann gehe ich voll rein und ich finde das auch schön, was dann entsteht. Mhm. Aber du hast es glaube ich auch von dir selber gesagt, manchmal ist es dann auch schön, wieder in seinen eigenen, in seine eigene Shell zurückzukehren und,
ja,
und einfach da zu sein und zu sagen, lass mich bitte alle in Ruhe, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding. So, genau, ja. Aber deshalb finde ich es schön, dass du im Webmac auch erscheinst, weil das im Prinzip diesen Gedanken aufgreift. So.
Mhm.
Ja, genau. Ja, schön. Bei dieser Gelegenheit könnte ich nochmal anmerken, liebe Zuhörenden, dass das Bokopano-Kollektiv, zu dem ich auch gehöre, wir haben ja ein Künstlerkollektiv gegründet, das nennt sich Bokopano.
Ah, wusste ich gar nicht.
Mhm. Das, genau. Und wir feiern eine Party am 7. Juni in der Bokopano Factory. Genau. Mit ganz, ganz vielen tollen Künstlerinnen und Künstlern, die da auftreten. Tolle
Wo
Musik,
ist sie denn?
Spoken Word. Die ist in Marburg im Stadtwald, dem Stadtteil Stadtwald in der Hanna-Arendt-Straße 3-7. Genau, das ist ein Freitagabend und ihr seid alle eingeladen. Es gibt tolles Essen, viel zu trinken und wir feiern, bis der Arzt kommt. Und es gibt wirklich fantastische Musik und es gibt einen experimentellen Auftritt von Manu, meinem Freund, seiner Frau Rose, die kommt aus Botswana, und mir, und wir machen so einen experimentellen Shit aus Spoken Word und Musik und African Pop Und das wird ganz krass. Ja, genau. Also wenn ihr Lust habt, seid dabei. Das wollte ich hier nur mal sagen, weil das gerade thematisch gut reinpasst.
Cool.
Ja. Ich glaube, du hast bestanden. Herzlichen Glückwunsch.
Oh, danke schön.
Sarita, tolle Prüfung abgelegt.
Was habe ich bestanden?
Ich habe keine Ahnung. Nee, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja,
das war
gerne.
Spannend. Ich habe nämlich wirklich auch nochmal ganz neue Einblicke in deine Arbeit bekommen. Ich habe vieles von dir gehört, was ich noch nicht gewusst habe. Und das war wahnsinnig inspirierend und für meine eigene Arbeit auch sehr, sehr ermutigend. Also ich freue mich sehr über
Schön.
Das Gespräch. Vielen
das
Dank.
Das freut mich.
Ja.
Komm gerne wieder.
Ja, danke. Du kennst unser Abschlussritual wahrscheinlich nicht oder nicht mehr. Wir sagen doch immer,
mit dem Tod
was
oder
sagen
so,
wir
ne?
dem Tod, nicht heute. Ja, machst du bei sowas mit oder machst du das nicht?
Warum nicht?
Warum nicht, ne? Ich sage.
Ich lebe auch gerne noch ein bisschen länger.
Okay, Sarita, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Richtig.
So sieht's aus.
Ja. Macht es gut, liebe Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Und beim nächsten Mal ist aber der Jay dann auch wieder dabei, versprochen. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.